schlimmsten Verbrechen, die ein Mensch begehen kann. Habt ihr welche gefunden? Okay, jetzt stell dir vor, du bist diese Person, die nicht nur eines, sondern alle drei Verbrechen begangen hat. Also eine richtige Schwerverbrecherin oder ein richtiger Schwerverbrecher. Du wurdest erwischt und bist nun in Untersuchungshaft. Heute ist der Gerichtstermin. Du wirst nun also von einem Wachebeamten aus, aus deiner Gefängniszelle den Gang entlang zum Gerichtssaal geführt. Dort wartet der Ankläger, der Richter und jede Menge Schaulustige auf dich. Dir ist ziemlich mulmig zumute. Du weißt, dass es dir heute an den Kragen geht. Lebenslänglich. Du wirst nie wieder die Freiheit sehen. Du hast dein Leben komplett verpfuscht. Inzwischen hat dich der Justizbeamte auf deinen Platz geführt. Du schaust dem Richter in die Augen. Er schaut mit einer ernsten Miene in seine Unterlagen. Schließlich beginnt die Gerichtsverhandlung. Das Stimmengemurmel hört auf, es wird still im Saal. Alle Augen sind auf dich gerichtet. Aus den Zeitungen und aus dem Fernsehen weiß jeder, was du getan hast. Du weißt, es hat sowieso keinen Zweck, irgendetwas zu leugnen. Du hast die Verbrechen ja wirklich begangen. Du hast deine Strafe verdient. Welche Gedanken gehen dir gerade durch den Kopf? Die Gerichtsverhandlung geht voran. Nach der Beweisaufnahme kommen die Zeugenaussagen. Der Ankläger schreit vor Wut und Zorn, als er seine Anschuldigungen vorbringt. Du sitzt einfach nur da. Völlig hoffnungslos. Apathisch. Denkst an das, was vor dir liegt. Ein Leben im Hochsicherheitsgefängnis, ohne jemals wieder aus dem eintönigen Gebäude herauszukommen. Gedankenverloren blickst du zu der Tür, durch die du hereingeführt wurdest und durch die du das Gebäude auch wieder verlassen wirst, um von den Justizbeamten ins Gefängnis abtransportiert zu werden. Schließlich der Schuldspruch. Lebenslange Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Die höchste Strafe, die es überhaupt gibt, seit die Todesstrafe abgeschafft wurde. Doch dann, Gemurmel, Unruhe im Saal. Ein Mann betritt den Saal, du kennst ihn nicht. Er tritt einfach so vor den Richter, ohne dass die Justizbeamten ihn aufhalten. Wie kann das passieren? Er flüstert dem Richter etwas ins Ohr. Dieser wird blass, er schüttelt den Kopf, bekommt Tränen in die Augen. Lange sagt er nichts, versucht die Fassung wiederzugewinnen. Dann flüstert er mit leiser Stimme, kaum zu verstehen. Mein Sohn hat sich gerade bereit erklärt, statt ihnen die Strafe zu verbüßen. Sie sind freigesprochen. Der Ankläger schreit ungläubig. Wie kann das sein? Das ist doch überhaupt nicht zulässig. Wer so ein Verbrechen begangen hat, muss dafür büßen. Doch der Richter blickt seinen Sohn an, nickt ihm zu. Völlig irritiert schaust du zwischen dem Richter, seinem Sohn und dem Ankläger hin und her. Freigesprochen, du verstehst gar nichts mehr. Mit solch einem Ereignis hättest du nicht gerechnet. Inzwischen ist der Tumult im Gerichtssaal nicht mehr auszuhalten. Der Richter ordnet an, dass alle aus dem Saal gebracht werden. Nur er, sein Sohn und du mit dem Beamten bleiben. Der Richter fragt dich: Nehmen Sie das Angebot meines Sohnes an? Nun musst du dich entscheiden. Du bist fast nicht in der Lage dazu. Fragst dich, ob du gerade träumst. Dann stehst du auf, musst dich erst einmal festhalten, doch nach etwas Zögern gehst du zu dem Sohn des Richters, verbeugst dich vor ihm, küsst seine Hand. Du begreifst nicht, warum er dir dieses Angebot macht. Aber du beginnst zu verstehen. Du bekommst eine völlig neue Chance. Du kannst ein total anderes Leben beginnen. Noch einmal von vorne anfangen. In Freiheit. Schließlich blickst du zu den Türen im Gerichtssaal. Die eine, die ins Gefängnis führt, und die andere, die in die Freiheit führt. Fällt dir die Entscheidung schwer? Wow. Wo ich die Geschichte das erste Mal gehört habe, da habe ich gedacht, was für ein Bild, was für ein Ausdruck von Gnade. Und wie sicherlich ihr auch schon, es ist eine Geschichte, ist klar. Und ich glaube, im Staat Österreich, da wird keiner sagen, ja, das wird als nächster Zeit passieren. Ja? Aber ich finde das so gewaltig, der Ausdruck einfach von Gnade. Und dass man sieht, okay, der Richter, du als Sünder, beziehungsweise du hast das Verbrechen begangen, und der Richter als Gott stellvertretend, beziehungsweise der Sohn natürlich Jesus, in dem Bild. Und auf dieses Bild hin möchte ich gerne den heutigen Text vorlesen. Es gibt jetzt auch die Möglichkeit mitzulesen an der Wand. Und steht in Epheser 2, 1 bis 10 aus der Übersetzung Neues Leben, die Bibel. Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Doch Gott ist so barmherzig und liebt uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden, denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt. Und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. So wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorhergesehen hat. Wie dieses Geschenk von Gott und seinem Sohn Jesus an dich und mich gemeint ist. Und wie wir das auch vorher in der Geschichte gesehen haben, wo sich vielleicht der eine oder andere wiederfinden hat können, da möchte ich jetzt zu folgenden Themen kommen und die ein bisschen mehr noch herausheben. Was bedeutet Gnade? Und brauchen wir die Gnade Gottes? Die Gnade unseres Herrn genügt. Und was ist mein Part dabei? Was ist mein Dazutun? Und in welchem Gesichtspunkt siehst du das Wort Gnade? Was bedeutet Gnade? Wir haben ja die Predigtreihe Solo oder Sola Gratia oder Gratia, je nachdem wie man das ausspricht. Allein die Gnade heißt es. Und da habe ich jetzt einmal nachgeschaut. Es ist ja so, ich bin ja römisch-katholisch aufgewachsen. Und da ist die Lehre auch noch heute, dass der Mensch trotz seiner Schwachheit selbst zu seiner Lösung mitwirken kann. Bis zu meinem 20. Lebensjahr war ich in der römisch-katholischen Kirche und ich muss sagen, es ist nie explizit wirklich darauf hingewiesen worden, also in der Zeit, wo ich gegangen bin, dass Jesus der ist, wo du dich entscheiden musst, wo du Ja zu ihm sagen musst, dass er die Gnade für dich hat. Es gibt natürlich, und das möchte ich nicht bestreiten, gell, es gibt in der katholischen Kirche sehr wohl gläubige Christen. Ja? Aber mir ist es halt einfach selber so passiert, dass nie der Hinweis draufgekommen ist, dass ich nie die Entscheidung machen habe können. Und von den Reformatoren her ist dann das ist so betont worden, dass die Erlösung ein reines Geschenk Gott, also ein reines Geschenk von Gott ist. Die haben darauf hingewiesen, und es steht so, wie wir gerade gelesen haben, in Epheser 2, 1 bis 10 steht es drinnen, es ist durch seine Gnade, es ist ein Geschenk, das wir annehmen dürfen und können. Und das bewegt oder das braucht was im Vorhergehenden, ja? Dass jetzt zum Beispiel der Mensch geistlich, wie wir gelesen haben, tot ist und da muss was passieren, da muss was abgehen in einem, ja? Dass die Wiedergeburt stattfinden kann, dass ich sagen kann, wow, ich möchte eine Beziehung zu Jesus haben. Das geht nicht einfach so. Und es muss, wenn wir Dinge hören, von da ins Herz reinrutschen. Es kann nicht nur im Verstand sein, es muss ins Herz rutschen. Und wenn es da drin ist und es mich so bewegt und berührt, dann kann was passieren. Dann komme ich so weit, dass ich mich für irgendwas entscheiden kann. Im Internet habe ich nachher nochmal nachgeschaut, über allgemein die Gnade, wo man Folgendes finden kann. Man kann, stimmt, sehr viel finden im Internet, aber es steht da drin, unter Gnade versteht man eine wohlwollende, freiwillige Zuwendung. In der christlichen Theologie ist die göttliche Gnade, im Lateinischen eben, wie wir gehört haben, Gratia oder Gratia, im Griechischen Charis, ein zentraler Begriff, besonders im Zusammenhang mit der Erlösung. Aus dem Internet. Griechisch Charis bedeutet unter anderem auch noch Wohlwollen, Gefälligkeit, Geschenk, da ist es wieder, Lieblichkeit, Dank. Ja, jetzt das andere. Brauchen wir die Gnade von Gott überhaupt? Brauchst du sie? Brauch ich sie? Brauchen wir sie überhaupt? Ich bin doch eigentlich ein ganz guter Mensch. Sagen andere Leute von mir. Also brauche ich doch nicht die Gnade, oder? Ich hilf doch so viel und habe so vielen Leuten schon geholfen. Ich habe gespendet, ich habe unterstützt. Wenn der Aufruf ist im Fernsehen über keine Ahnung, was es da alles gibt, da habe ich schon viel gegeben. Das passt doch. Also ich habe wirklich nichts Schlimmes gemacht. Ich habe schon gar niemanden umgebracht. Wer hat das vielleicht schon mal gehört? So eine Einstellung. Das Interessante ist nur, wenn wir, was wir vorher schon gelesen haben, in Epheser 2, 1 bis 3, dann lesen wir, auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Aha, tot, also geistlich tot. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. ja, wenn ich mit Gott nichts am Hut haben will, dann wird wer andere mit mir durch mein Leben gehen. Und wer Dinge machen, wo ich vielleicht der Meinung bin, die seien okay und die seien gut, aber da reagiert wer andere und nicht Gott. Wir alle haben früher so gelebt und uns von unseren Leidenschaften und von den Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Und es war ja so, dass das ein Rundschreiben von Paulus ist. Und das ist an die Christen gegangen damals. Also es betrifft wirklich uns alle. Und da werden wir nochmal darauf hinweisen, wir waren tot, geistlich tot. Waren nicht fähig, in Beziehung mit Gott zu treten. Und er zeigt es da nochmal auf. Die Frage war, brauchen wir seine Gnade? Ich sage ja. Ja, wir brauchen seine Gnade. Seine Gnade, in Epheser 1, 7 steht drinnen, seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Wow. Was für ein Geschenk von Gott, dass er seinen Sohn geopfert hat für uns. Dass wir, so wie wir vielleicht vorher gehört haben in der Geschichte, das Angebot kriegen, wo der Richter dann schlussendlich sagt und fragt, nehmen Sie das Angebot meines Sohnes an. Nehmen Sie das Angebot meines Sohnes an. Was hat Jesus vollbracht? Es ist gut, dass wir jetzt wissen, wir alle brauchen seine Gnade. Aber es geht nur weiter. Die Gnade unseres Herrn genügt. Das unterstreiche. Die Gnade unseres Herrn genügt. Und in Epheser 2, 4 bis 6 kann man wieder lesen, doch Gott ist so barmherzig und liebt uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Nur durch seine Gnade sind wir errettet. Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt. Und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Wir gehören zu ihm. Wenn wir das annehmen, was er für uns getan hat, seine Gnade genügt, wenn ich sagen kann, ja, danke Jesus, dann sind wir in seinem himmlischen Reich. Wir können bei ihm sein, wir können Beziehung mit ihm haben. Und das Interessante für mich ist, in der Vorbereitung, derjenige, der ja das geschrieben hat, früher war er der Saul und Saulus wurde Paulus. Aber zu der Zeit können wir lesen, Apostelgeschichte 9, 1 bis 2, wie es eigentlich ihm, demjenigen, der das verfasst hat, was es geschrieben hat, an die Christen, wie es ihm selber in seinem Leben gegangen ist. Und zwar Jesus hat sich ihm offenbart. Das ist die Stelle. Währenddessen wütete Saulus gegen die Anhänger des Herrn und setzte alles daran, sie zu vernichten. Er wandte sich an den hohen Priester und bat ihn um Empfehlungsschreiben für die Synagogen in Damaskus. Damit wollte er alle, die dieser neuen Richtung angehören, aufspüren, um sie zu verhaften und gleichgültig, ob Mann oder Frau, in Ketten nach Jerusalem zurückbringen. Warum hat er das gemacht? Saulus wollte sich vielleicht seiner Karriere bereichern. Er wollte sich als wahrer Pharisäer erweisen. Er war Pharisäer. Und er hat gesagt, da geht was ab, das ist nicht okay, und das glaube ich nicht. Und ich verfolge die, die Jesus Christus nachgehen, nachjagen. Und er hat sie nicht nur verfolgt. Er war Zeuge sogar, wie Christen, wie die, die damals Jesus nachgegangen sind, umgebracht worden sind. Er war Zeuge. Und ich denke, er hat damals seinen Job sehr gut gemacht. Aber jetzt das Gute ist ja, dass da die Geschichte für Saulus nicht zu Ende war. Ja? Jesus hat einen Plan mit ihm gehabt. Und das dürfen wir weiterlesen in Apostelgeschichte 9, 3 bis 5. Während er nach Damaskus unterwegs war, umstrahlte ihn plötzlich vom Himmel her ein blendendes, helles Licht. Er fiel zu Boden und hörte eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte er. Und die Stimme antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Wow. Die Offenbarung an Saul. Er war unterwegs und war eigentlich unterwegs, um wieder Christen zu fangen, die nach Jerusalem zu bringen, und er erscheint in Jesus. Und er sagt nicht, was machst du, warum verfolgst du diejenigen Menschen? Er sagt, warum verfolgst du mich? Jesus, du verfolgst mich. Und wie wir wissen, wie es weitergeht, er ist dann erblindet, war eine Zeit lang blind. Aber die Begegnung mit Jesus war so intensiv, dass er sich für Jesus entschieden hat. Und so radikal, wie er vorher Christen verfolgt hat, war er danach und hat Gemeinden gegründet, war unterwegs und hat geschaut, dass andere Menschen das lernen und erfahren dürfen, wo er selber erlebt hat und wo er durch andere mitgekriegt hatte, warum die eigentlich Jesus nachfolgen. Jetzt möchte ich dich fragen, in welcher Situation warst du, als du Jesus als deinen Erretter erkannt hast, als deinen Erlöser? Oder vielleicht stehst du kurz vor solch einer Situation. Ich weiß es nicht. Bei mir war das Ganze relativ unspektakulär, sage ich jetzt mal. Viele haben so ein Zeugnis zu erzählen, was sie alles Brutales in ihrem vergangenen Leben gemacht haben. Und oft war das so, wenn das Zeugnis erzählt worden ist und ich war in der Gemeinde und habe dazugehört, dann bin ich leider so unten gesessen und habe mir gedacht, wow, der hat was zum Erzählen. Und jetzt ist er Christ und folgt Jesus nach. Ich habe nicht wirklich gesucht. Und bei mir war es auch nicht so, dass ich jetzt in irgendwelchen Suchtsachen drinnen war. Eigentlich überhaupt nicht. Ja? Aber ich will ja nicht sagen, dass ich überhaupt nichts falsch gemacht habe. Natürlich nicht. Aber ich habe jetzt nicht das, wo ich sage, das Zeugnis könnt ihr weitergeben und das packt die Leute. Das habe ich nicht gehabt. Aber um das geht es gar nicht. Um das geht es nicht, dass ich sagen kann, ha, früher war ich im Rotlichtmilieu oder in keine Ahnung alles was. Um das geht es nicht. Sondern es geht eigentlich um das, wie wir heute im Text auch schon gehört haben, dass einem jeden bedarf seine Gnade. Und Gott hat mit jedem Einzelnen einen Plan. Mit jedem von uns. Und er will den Plan, er will das mit uns durchgehen. Er will ein Leben, wo er sagt für uns, okay, wie es auch in der Bibel steht, gut gemacht, du treuer Knecht. Dass er das eines Tages sagen kann zu uns. Und er will vor allem die Beziehung zu uns. Und das Tolle ist, für jeden persönlich ist es. Das, was Jesus auf sich genommen hat, ist genug und wir dürfen aus seiner Gnade heraus leben. Und da ist es wieder das Wort Leben. Ja? Vorher waren wir tot im Geist und jetzt dürfen wir leben. Nicht nur unserer Arbeit nachgehen, nicht nur Familie gründen und weiß nicht was nur alles. Jetzt dürfen wir leben mit Gott und Dinge erleben mit Gott. Und im Psalm 103, 11 steht drinnen, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihn fürchten. Wow. Also er gibt uns nicht so ein Batzel Gnade, gerade dass es reicht, dass wir sagen können, danke Jesus, jetzt kenne ich dich und ich darf mit dir leben, sondern die ist übergroß, die Gnade von ihm. Und wir dürfen sie annehmen. Das, was wir bis jetzt gehört haben, das ist aber noch nicht alles. Und jetzt sind wir herausgefordert. Jetzt sind wir herausgefordert, ja zu dem zu sagen, was er uns gibt, und zwar sein Geschenk. Was ist mein Part dabei? Am Anfang wollte ich aufschreiben, was muss ich machen? Und ich kenne eine Person, die sagt, wenn ich höre, ich muss was machen, dann gehen bei mir schon die Rollladen runter. Das Rollo geht runter, ja? Ich muss gar nichts. stimmt ja irgendwo, ich muss gar nichts. Ich muss nicht. Ja? Aber jeder von uns hat einen Bart dabei beizutragen. Er hat was zu machen. Und sonst wird Gott sagen, tut mir leid, aber wenn ich zum Beispiel Saulus nicht ja gesagt hätte und nicht mit ihm dann den Weg gegangen wäre, dann ist er in Maschinen, alles gut und recht, aber das war's. Und so kann es mit uns auch passieren. Wir müssen natürlich schon ja sagen zu seinem Geschenk. In Epheser 2, 7 bis 10, der letzte Teil vor dem gesamten Text steht, so wird es für alle Zeit an uns seine Gnade und den Reichtum seiner Gnade sichtbar gemacht, die sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Sein Geschenk an uns. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas drauf einbilden kann. Gut gemacht, Markus. Nein, das will er nicht. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Schon immer, von Anbeginn an, seitdem er uns erschaffen hat. War euch das nicht toll zu wissen? Er hat mich geschaffen und einen Plan von Anfang an gehabt. Und zwar einen guten Plan. Und wie ich vorher gesprochen habe, so, ich bin doch ein guter Mensch, ich mache alles doch okay und gut. Ja, aber ich habe nicht Beziehung mit ihm. Und da steht in Vers 10, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind. Ah, mit ihm können wir gute Taten machen. Und das sind dann andere Taten. Vielleicht hat er eben was anderes vor, als wie nur ein guter Mensch zu sein. Wie ist es, wenn du ein Geschenk bekommst? Nimmst du es mit Dankbarkeit an, wie bei einem kleinen Kind? Jetzt ist der Kern zwar noch relativ klein, aber wenn man ihm was gibt, da bin ich mir sicher, und das ist weg. Der sagt nicht einmal Danke. Ist noch nicht so weit. So, später wird es dann so sein, dass sie dieses Geschenk annehmen, überhaupt wenn sie einen Geburtstag gehabt haben, aus Dankbarkeit. Und sagen Danke. Aber die gehen jetzt nicht her und denken nach, jetzt habe ich vom Papa und von der Mama das Geschenk gekriegt, was muss ich ihnen dann zurückschenken? Und wie ist es bei uns? Bei uns Erwachsene? Ich kriege ein Geschenk oft von irgendjemand anderen, zu irgendeinem Anlass, und da ratter geht schon wieder ab und ich denke mir, was kann ich oder was muss ich jetzt eigentlich dem wieder zurückschenken? Das ist bei Gott nicht so. Ja? Bei ihm ist es ganz anders. Er hat ein Geschenk, was ich annehmen darf. Wo ich nicht überlegen muss, ach gut, jetzt muss ich in die Gemeinde gehen und muss den Dienst machen und vielleicht doch 5 Dienste, weil 3 sind zu wenig. Nee. Das muss man nicht. Ja sagen zu dem, was er hat, sein Geschenk anzunehmen. Und wie wir ja schon vorher gehört haben, wir werden dann gute Taten tun. Oder das tun, was er mit uns schon vorhat, weil wir es gerne machen, weil wir die Liebe dazu haben, weil wir die Freude dazu haben. Aber auch das Geschenk Jesus an uns ist nicht so zu verstehen. Super, jetzt habe ich ein ewiges Leben mit Gott und darauf freue ich mich. So für mich. Und jetzt gehe ich mit dem spazieren, für mich allein. Nee, natürlich nicht. So meint es Gott auch nicht, sondern wir sollen es weitergeben. Weitergeben, ja, an andere. Und den Auftrag erfüllen, den er für uns vorhat. Und es ist schon interessant, es muss ja nicht jetzt gerade so sein wie bei uns, ja, dass Gott zu jedem von euch dann spricht, so jetzt müsst ihr nach Asien gehen oder nach Afrika oder sonst wohin, wir bleiben ja in Europa. Aber das Tolle ist, egal wo er euch hinstellt, ja, er hat einen Plan und ihr könnt das dann machen und den Plan vollbringen mit seiner Gnade und in seiner Liebe. Und ob das jetzt in der Arbeit ist, ob das bei Studium ist, ob das in der Schule ist, ob das mit den nächsten Nachbarn ist, egal. Und das ist so gewaltig zu wissen für mich. Er kann uns dort gebrauchen, wo er uns hinsetzt. Und die Gnade bezieht sich jetzt nicht nur auf das, super, jetzt bin ich errettet und habe die Erlösung und jetzt bin ich bei Gott, sondern die Gnade ist vielfältig. In Vers 7 haben wir gelesen, so wird es für alle Zeit an uns seiner Gnade und sein Reichtum und sein seine Güte und sein Reichtum seiner Gnade sichtbar gemacht und sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Also, es ist einfach mehr als wie nur, du bist errettet und fertig. Er hat viel mehr noch für uns. Und ein gutes Beispiel für uns ist es, wie wir von Fürnheim nach Steinheim gezogen sind. Aber wir müssen natürlich unsere Wohnung, wir haben alles aufgeben, unsere Wohnung kündigen. 3 Monate vorher ist Kündigungsfrist und wir haben nicht einmal gewusst, wo wir wohnen werden. Und 2 Wochen, bevor wir nach Steinheim gekommen sind, haben wir den Bescheid gekriegt, jetzt passt, jetzt habt ihr eine Wohnung. Und das war einfach für uns so, wow, ja. Und wir haben keine Küche mehr gehabt. Dann haben wir Küche einen Teil geliehen gekriegt, einen Teil geschenkt gekriegt. Ja. Hilfe ist angeboten worden, wir haben Hilfe bekommen. Wow, das ist Gnade von Gott. Jeden Tag, da war immer wieder, wo wir was sehen haben dürfen. Und dann war die Zeit da, jetzt ist aus in Steinheim. Und wie ihr schon gesehen habt, das nächste Praktikum ist in Litauen. Und jetzt müssen wir irgendwo die Möbel unterstellen. Was machen wir denn? Ich habe mir schon gedacht, ja, irgendeine Garage mieten. Ja, toll. Müssen wir schauen, ist die groß genug? Auf einmal kommt jemand von der Gemeinde auf uns zu, braucht es vielleicht einen Abstellplatz für eure Möbel? Hä? Ja, wir haben immer einen ganzen Dachboden frei. Puh. Und das Letzte jetzt, wo wir gerade dran sind, in Litauen brauchen wir eine Wohnung auch. Und da haben wir schon gekriegt, die, was für uns verortet sind, die schicken uns die Wohnungen per Internet, dass wir anschauen können und sagen können, ja oder nein. Jetzt haben wir gesehen, die haben alle Teppichböden. Die Maria hat ein Problem mit der Allergie. Das ist natürlich nicht gerade gut dann dafür. Und dann haben wir gesagt, hey, schau mal, vielleicht gibt es irgendwas ohne Teppichböden. In Litauen werden wir das nicht finden. Er hat jede Wohnung bis jetzt gesehen, da ist überall Teppich drin gewesen. Okay, am nächsten Tag kriegen wir eine Wohnung ohne Teppichboden. Parkett oder ich weiß nicht mehr, jedenfalls also Holzboden ohne Teppich. Nichts drin, in keinem einzigen Raum. Wow. Seine Gnade ist ewig während, ist vielseitig und wir dürfen in der leben. Jetzt möchte ich nochmal kurz zusammenfassen, das, was wir heute gehört haben von der Gnade. Auch vielleicht nochmal im Hinblick auf die Geschichte von ganz am Anfang. Die Bedeutung der Gnade, was ist die Bedeutung der Gnade eigentlich? Was bedeutet es? Was sagt die aus? Sagt die für mich was aus? Genauso, und brauchen wir die Gnade Gottes? Brauchen wir sie wirklich? Und ich sage einfach, die Gnade unseres Herrn genügt. Ja, sie genügt. Wir können es uns nicht erkaufen und wir können nicht noch so viel machen. Seine Gnade genügt. Und was ist mein Dazutun? Was ist mein Part dabei? Und das ist einfach so gewaltig, das Wissen einfach über diese Gnade. Ich denke, wie der René gesagt hat, man kann nachgoogeln, man kann nachschauen, das Wort Gnade. Mir fehlen die Worte, das so auszudrücken, was wirklich Gott für uns getan hat. Und da kann man noch so viel schreiben, das trifft es, glaube ich, nie. Und jetzt eben dafür, ihn zu loben und zu preisen, ihm die Ehre dafür zu geben, wenn wir es erkannt haben, wenn wir es ja sagen, jetzt können wir aktiv werden. Und bevor wir im Lobpreisteil übergehen, möchte ich eben noch einen deutschen Text lesen von Amazing Grace. Das Lied, was wir vorher gesungen haben. Und weil ich denke, das trifft total gewaltig. Wie ich das gelesen habe in Deutsch, es ist einfach, das sind jetzt Ausschnitte, wie gesagt, es gibt mehrere Verse. Amazing Grace, erstaunliche Gnade, wie süß ist der Klang, der ein Verlorener wie mich gerettet hat. Früher war ich verloren, jetzt weiß ich, wo ich bin. Ich war blind, aber jetzt kann ich sehen. Durch deine Gnade hat mein Herz dich ehren gelernt und durch deine Gnade ist meine Angst weg. Wie wertvoll war deine Gnade in der ersten Stunde, in der ich zu glauben begann. Viele Gefahren habe ich bis jetzt überstanden, nur durch deine Gnade sind wir so weit gekommen und deine Gnade wird uns auch nach Hause führen. Wenn wir dann dort sind für 10.000 Jahre und scheinen werden wie die Sonne, werden wir genügend Zeit haben, Gottes Gnade zu preisen, wie wir es ganz am Anfang getan haben. Und jetzt können wir in den Bart übergehen von Lobpreis und ihn loben und preisen für das Geschenk, was er für uns vorhat. Amen.